Hallöchen, David.
Hi, Janis.
Fangen wir mit dem Angenehmen zuerst an. Ich glaube, ich habe zweimal im Schach gewonnen, ne, seit dem letzten Mal.
Genau andersrum, oder?
Ja, ich glaube, du hast öfter gewonnen als ich. Das wollte ich nur unterschlagen.
Unsere letzten beiden
Die hast du gewonnen.
15-Minuten-Spiele?
Ja, die hast du gewonnen.
Ja,
Aber davor habe ich gewonnen.
aber ich glaube, seit dem letzten Podcast dürfte wieder unentschieden sein, was an sich schlimm genug ist.
Ja, okay, wenn du es so sehen willst, ich sehe dich ehrlich gesagt vorne.
Seit dem letzten Podcast oder in der Gesamtabrechnung? Gesamtabrechnung habe ich eine Strichliste im Büro.
Seit dem letzten Podcast bist du auch vorne.
Ah, okay.
Ja.
Ja, gut. Ich bin aber auch tatsächlich wieder deutlich motivierter. Ich
Ja,
habe
nach den
jetzt,
Niederlagen, ne?
ja, ich gucke mir gerade YouTube das Kandidatenturnier von 59 an. Kann ich
Ja.
sehr empfehlen. Da hat Bobby Fischer richtig viel verloren. War aber halt auch erst 17 oder so.
Ja, gut.
Ja. Jetzt also, mach dich bereit. Kann ich dir auch schon sagen. Ich habe keine Angst, ich sag dir das. Es wird in nächster Zeit ein bisschen mehr Sicilien geben.
Finde ich gut. Ich spiele
Ja.
Mora. Mora Gambit. So, das sind immer gute Voraussetzungen.
Aber du
Also.
musst dich entscheiden, oder? Schachvorbereitung oder Zertifikate machen?
Geht beides.
Geht
Einfach
beides?
weniger arbeiten, das ist der Trick.
Ah.
Ich finde, das zählt auch beides zur Arbeit,
Ja,
davon ganz
liebe
abgesehen.
Grüße an Alex übrigens.
Ja, an welchen Alex?
Chef.
Ja, wenn er soweit hört. Vielleicht überspringt er das auch und geht zu seiner Folge rüber oder so. Aber ja, ich arbeite dran. Ich finde, du bist nicht mehr unangefochten. Du bist schon noch Spitzenreiter, das gebe ich zu, das gönne ich dir auch, aber nicht mehr unangefochtener Spitzenreiter.
Ja, ist das Ärgerliche bei so Lernkurven, ne? Die flachen so ab und die anderen
Ja.
holen halt cooler auf. Ja.
Ja, ich finde es auch schon mal gut, dass du dich bei mir echt anstrengen musst.
Ja, also
Ne?
ich werde jetzt auch nicht mehr mit dir dieses, du schreibst mich an, traust du dich? 2 Minuten annehmen, mache ich nicht mehr. Also wenn ich das annehme, werde ich vorher entspannt aufs Klo gehen, mir einen Kaffee machen, zweimal tief durchatmen und dann
Ach
annehmen.
so, auch noch durch unsere alten Partien gehen? Also ich muss sagen,
Nee,
ich
das mache
gestehe
ich nicht.
feierlich, ich habe alle Partien habe ich gespeichert von uns.
Echt?
Ja, ich bin da
Cool.
nur noch nicht durchgegangen. Also alles, was wir auf
Wo kann
Leechess
man
gemacht
die?
haben,
Wo,
Leechess.
ah.
Wenn du nicht als Gast beitrittst, sondern mit deinem echten Account, so wie ich das immer mache.
Ja, gut. Meinen echten Account sollst du ja nicht kennen.
Ich fände schon. Also ich finde, man muss ja mit Gleichem spielen.
Okay.
Und so können wir das
Spannend.
machen.
Ja, ich fühle mich geehrt.
Ja.
Aber habe ich bisher noch nicht gemacht. Wenn die Statistik sich weiter verschlechtert, werde ich damit wohl anfangen
Dann
müssen.
gehst du auf die Janis-Vorbereitung, so wie ich auf die
Ja.
David-Vorbereitung gegangen bin, ne?
Ja.
Aber das hat mich auch besser gemacht. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also ich habe mich ja wirklich speziell auf deine Eröffnung vorbereitet. Und ich habe mir aus Versehen einen Sweet Spot dabei aufgebaut aus meinen Schwarzeröffnungen. Mit Weiß immer schwierig, aber mit Schwarz bin ich dank dir auch ein gutes Stück besser geworden.
Ja, ich war auch sehr berechenbar, ne? Aber es wird jetzt auch mehr E5 geben.
Ja, ist nicht schlimm. Wie
Ah.
gesagt, ich habe auch auf Sizilianisch habe ich gute Antworten
Okay.
mit Mora. Also da kannst du dich auch was
Ja,
freuen.
alles klar.
Ich habe mir.
Jetzt hätte ich fast mehr Lust, Schach zu spielen, als einen Podcast zu machen.
Ja.
Wir driften hart ab. Jetzt.
Ja, das
Machen
ist
wir
nicht
mal einen
schlimm.
reinen Schach-Podcast?
Ein reinen Schachpodcast, meinst du, wir
Ja.
sind dafür qualifiziert genug?
Nö.
Nö, ne? Da bräuchten wir vielleicht noch einen qualifizierten Redner dabei. Vielleicht jemand, der unser Schachspiel kommentiert.
Oh ja, das wäre cool.
Ja, müssen wir
Hat
mal.
Magnus Zeit?
Ich schreibe mal eine Mail. Aber ich gebe mir. Ich finde Vincent, der könnte das auch machen.
Ja,
Ne?
das stimmt.
Du schreibst Vincent, ich schreibe Magnus und wir schauen mal,
Ja.
was zurückkommt.
Das Coole ist, ich kann den Deutsch schreiben. Die Mail.
Na gut, okay. Wir reden heute über andere Themen noch als Schach. Über Migration. Genauer gesagt, du hattest, ich weiß nicht, kann man das jetzt gleich als Traumatherapie bezeichnen, was gleich passieren wird?
Ich habe mich mittlerweile ganz gut
Du
erholt.
hast dich erholt. Das
Ja.
heißt, es ist bewältigt. Ja, und okay. Wir reden ganz konkret über deine Erfahrung von SAS nach Databricks zu migrieren. Ich freue mich fast schon. Ich bin gespannt, was dabei passiert. Erzähl doch erstmal gerne einleitend. Ich weiß, du bist kein SAS-Experte. Aber was hast du von SAS kennengelernt und was ist das eigentlich?
Genau, also SAS ist ein Anbieter von einer Analytics-Plattform. Das ist aber ein proprietärer Service, also du musst da Lizenzgebühren zahlen und das Ganze basiert auf der SAS Programming Language, von der ich vorher noch nie gehört hatte und von der ich nicht unbedingt nochmal so viel hören muss. Ja, also mein Trauma bezieht sich in keinster Weise auf die Leute oder das Projekt als Ganzes, aber SAS hat mich jetzt nicht nicht so sehr abgeholt.
Kannst du die Programmiersprache einmal ein bisschen beschreiben? Also von der Struktur her ist das mehr so, du fängst oben an und du schreibst so, wie du es liest, also eher
immer. Genau, also im Endeffekt, oder? Das, was ich davon mitbekommen habe, also wenn jetzt hier irgendein krasser SAS-Experte ist, haben wir eine Comment-Section? Der kann das dann vielleicht noch genauer erläutern.
Wir haben auf jeden Fall Postfächer.
Ja, in Postfächern wird dann nachgereicht. Also das, was ich von SAS gesehen habe, sind typischerweise immer Skripte. Ja. Das heißt, von oben nach unten durch. Das heißt, du hast nichts mit irgendwie modularem Code oder auch irgendwie Packages, die du dir selber schreiben könntest, sondern du schreibst Skripte und SAS, die zentralen Elemente sind SAS Data Steps, in denen du Daten einliest, und SAS Procedures und SAS SQL Queries, die du im Prinzip ausführst. Und im Prinzip ist, glaube ich, die SAS-Denke, so ähnlich wie auf Databricks alles ein Dataframe ist, ist in SAS alles eine Table. Eigentlich erzeugt quasi jeder Step eine Table, mehr oder weniger. Und die werden dann immer weiter miteinander verwurstelt im Zuge dieses Skriptes. Und ja, also man kann sich vorstellen, dass halt auch eine recht komplexe Analyse, in der relativ viel passiert, was dann aber irgendwie in 5000 Zeilen Code ist, oder naja, sagen wir 2000 Zeilen Code ist, dem ist schwer zu folgen, vor allem wenn die Tabellen einfach nur heißen Tabelle P01 bis Tabelle
P400. Ja gut, das sind individuelle Probleme dann, ne? Ja. Also ich sag mal, Namenskonventionen sind ja unabhängig von der Programmiersprache.
Ja, man könnte aber sagen, dass eine Programmiersprache es dir leichter oder schwerer macht, verständlichen Code zu schreiben. Also ich erinnere an deine Painpoints mit Streamlit. Obwohl es Python ist, sorgt es nicht unbedingt dafür, dass der Code viel schöner wird. Ja. Genau, und wenn du halt einfach x Joins von Tabellen miteinander hast, gehen dir vermutlich auch irgendwann die Namen aus, wie du die Tabellen noch nennen willst.
Gut, das kann ein Problem sein. Wie kann ich mir das vorstellen, debugging-wise? Also kannst du Schritt für Schritt irgendwie den Code durchlaufen und siehst dann, was dein Code macht, oder kannst du nur den Anfang sehen und das Ende sehen?
Nee, du kannst den Code Schritt für Schritt ausführen und dann kannst du dir die Tabellenergebnisse angucken.
Okay, also du kannst dir alle Tabellenergebnisse noch einzeln angucken. Ja. Gut, das heißt, so ein 2000 Zeilen SAS-Skript kann man dann trotzdem ganz gut verstehen, wenn man eben Zeile bei Zeile durchgeht
und
hat halt 2000 Mal auf F8 gedrückt, ne?
Ja, genau. Ich glaube, es war F3.
Ja, oder so. und warum entscheidet, also für mich klingt das ja erstmal nach was Grundsoliden, ne? Also du hast deine Tabellen, du kannst deinen Code debuggen. Das ist ja erstmal alles, was ich haben möchte. Du hast SQL, das ist dann auch nicht das Unperformanteste wahrscheinlich. Warum will man jetzt von SAS weg? Oder was ist deine Erfahrung? Warum wollte man von SAS weg?
Ja, also ich glaube, ein ganz großes Problem bei der Geschichte ist, es ist proprietär. Also du bist sehr abhängig von dem Anbieter und hast recht hohe Lizenzgebühren. Mhm. Also ich weiß da im Detail nicht, wie groß die sind, aber ich glaube, das war ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, es ist gerade so im Bereich Machine Learning und so weiter halt nicht state of the art. Also du hattest da ein paar SAS-Cluster-Methoden, wo du so typische hierarchische Cluster und so Sachen machen konntest, logistische Regression, aber du hast halt einfach keinen Zugang zu den ganzen Python-Toolkits. Und ich würde sagen, Python ist ja schon der de facto Standard, wenn ich Machine Learning oder auch Deep Learning oder so machen will. Deep Learning ist mir jetzt bei SAS gar nicht untergekommen, wüsste ich nicht. Allgemein Zugang zu sonstigen, also Integration in sonstige Dienste, also vielleicht möchte ich noch sonstige Azure-Services nutzen, die ganzen Cloud-Geschichten, wenn ich Machine Learning mache, Registrierungen haben, vielleicht auch andere Datenformate für eine Versionierung. Also Versionierung war grundsätzlich ein Problem, sowohl von Code, es gab halt SAS-Skripte 1 bis 11, also ohne V1 Git. Bis V11 ohne Git.
Klassiker, ja.
Daten, die nicht versioniert sind oder wo dir das nicht klar ist. Genau, und da gibt es dann heute wahrscheinlich modernere Lösungen.
Mhm. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das zwingend mit SAS zusammenhängt oder mit dem Team, ne? Also versionieren kannst du ja erstmal alles, würde ich mal so behaupten. vielleicht ist eine fehlende Versionierung ein bisschen auf Unerfahrenheit zurückzuführen oder genau in diesem Bereich nicht genug erfahren, um sich diesen Aufwand zuzumuten. Oder vielleicht hat man auch nicht den Sinn gesehen, dem zu folgen. Da muss man wahrscheinlich immer so ein bisschen aufpassen. Aber du hast ja sehr erfolgreich migriert und das ohne SAS zu kennen. Das heißt, du musstest ja erstmal durch die ganzen SAS-Skripte durchsteigen. Magst du da ein bisschen was zu erzählen, wie das war, wie einfach oder schwer das teilweise war? Und wenn es Probleme gab, gab es die vielleicht eher aufgrund der Sprache, aufgrund der Syntax oder aufgrund eines Use Cases oder fehlender mathematischer Kenntnisse?
Gute Frage. Also ich meine, also eine Sache, die grundsätzlich mir nicht von Anfang an in dieser Deutlichkeit bewusst war, ist, wenn du hast ein bestehendes Produktivsystem und du hast da drin Analysen und du willst die migrieren, dann musst du dir auch erstmal darüber klar werden, ist es dein Ziel, die 1:1 zu migrieren, genauso wie sie sind, oder willst du sie vielleicht dabei auch direkt optimieren? Und wenn das Produkte sind, die hinten in einer bestimmten Reporting-Kette eingebunden sind, ist es mitunter manchmal wichtiger, dass bestimmte, Imperfektionen, also bestimmte, ja, fragwürdige Dinge erstmal erhalten bleiben, damit ich sagen kann, okay, alles ist so, wie es vorher war, bevor ich sage, vielleicht ich mache das anders. Und dann bist du an einem Punkt, wo du dann sehr speziellen SAS-Code auf einmal in Python wirklich auch versuchst oder in PySpark genauso nachzubauen, um genau die gleiche Logik zu erzeugen, auch wenn du spontan denkst, das würde ich jetzt vielleicht in einem Viertel der Codezeilen mit Python machen und würde irgendein Package dafür nutzen und hätte ein Ergebnis, das ich für sinnvoll erachte. Mhm. Aber so, und dann, da wurde es dann eben, genau, das wurde dann wichtig, dass wir irgendwann wirklich gesagt haben, um eine Analyse zu migrieren, haben wir Testdaten und wir führen die Analyse im Altsystem und im Neusystem auf diesen Daten durch und da muss das Gleiche rauskommen. Also wichtig ist erstmal quasi Konsistenz im Reporting und gleiche Ergebnisse. Und wenn das hergestellt ist, kann man dann darüber nachdenken, ob man begründet, jetzt noch Fehler aus März, Dinge optimiert, vielleicht auch einen Betrachtungswinkel ein bisschen ändert und ein bisschen was anderes macht.
Das heißt, der Umstand der Ergebnisgleichheit war erstmal die größte Herausforderung, wenn ich das so richtig rausgehört habe.
Genau, weil, also du hattest ja gesagt, ich hatte am Anfang noch nur sehr begrenzt, ich glaube, ich habe einen Glocodo-SAS-Kurs gemacht.
Okay, einen Glocodo-SAS-Kurs?
Ja, gab's. Da habe ich dann gelernt, wie ich SAS-Procedures und Data-Steps formuliere und was man da so machen kann.
Von Glocodo?
Ja. Glocodo. Coursera.
Ah, so, ja.
Weil ich verwechsel gerne Glocodo und Coursera irgendwie.
Okay, ich dachte, Glocodo ist unser Zeiterfassungssystem.
Ja,
ich dachte, fancy.
ein Coursera, genau. Ja. Ein Coursera-SAS-Kurs hatte ich vorher gemacht. Genau, und dann gab es aber typischerweise zu Analysen Confluence-Seiten. Und da stand dann drin, ja, das ist der Algorithmus, der entwickelt wurde, folgende Fragestellung wird auf folgende Art und Weise beantwortet. Genau, was dir dann natürlich passieren kann, ist, ich glaube, ein Problem von Confluence, wenn man nicht sich viel Mühe gibt, ist, dass das schlecht altert. Dann kann eben so eine Analyse auch mal ein paar Jährchen alt sein und ist mittlerweile in Version 11 und Confluence ist aber noch auf Version 2. Und dann wundert man sich, wo bestimmte Dinge im Code zu finden oder nicht zu finden sind. Und man ist geneigt zu sagen, ah, okay, ich lese Confluence, ich verstehe, was ihr wollt, habe ich schon mal so ähnlich in Python gemacht, kann ich schnell machen und stellt dann im Code fest, da sind noch 4 extra Schleifen, die ich jetzt genau so mitnehmen muss. Andere Sache, die dir passieren kann, also wir sind jetzt schon sehr, sehr in den Details, aber eine andere Sache, die dir auch passieren kann, in SAS hatte ich da ein paar Beispiele, wo das recht performant funktioniert hat, mit For-Loops Tabellen zu verarbeiten und zu joinen und andere Dinge dran zu joinen. Das war in PySpark nicht sehr schön, weil in PySpark die Query Plans hinter den Data Frames immer länger wurden und da haben sich manchmal Bugs und Fehler eingeschlichen und dann musste man das zwischendurch persistieren, damit das nicht geklappt hat. Und wenn dann aber so ein Loop doof geschrieben ist und da drin irgendwas Zentrales passiert, war es nicht so leicht, den loszuwerden an allen Stellen. Und da ist Zeit reingeflossen. Ja.
Okay, also zurück zu den, um zurück zu den Basics zu kommen. Erstmal war dein Problem weniger SAS, sondern eher äußere Umstände insgesamt. Ne? Also da war die größte Herausforderung drin. Ne? Nicht das zu verstehen, was man da jetzt eigentlich sieht, sondern ja, also auch eher so ja normale Projektsachen. Ne? Also auch das, was du gesagt hast, schlecht alternde Dokumentation. Das ist ja nicht mal zwingend ein SAS-Problem, sondern eigentlich auch wieder ein Teamproblem. Ne? Und generell das, was du gesagt hast, du willst quasi das neue System erstmal gegen das alte System testen, weil du dem alten System mehr vertraust als das neue System. Das ist ja auch wieder, ja, unabhängig von dem Migrationscase, den man jetzt eigentlich hat. Was mich zur Frage bringt, wir haben hier als Stichpunkt Ziele und Business Value definieren, ne, bei unserer Podcast-Outline. Und für mich klingt das jetzt so, als seien die Ziele primär oder auch der Business Value, man will Lizenzkosten sparen und man will mehr State of the Art sein, indem man Python nutzt und bessere Anbindungen hat, als man es zum Beispiel mit SAS hat. Ne? Also ich meine, Python ist halt riesig. Gab es da noch mehr Gründe oder beschreibt es das schon ganz gut?
Genau, also ich glaube, ich will meinen Tech-Stack auch erweitern. Ja. Also ich möchte die Möglichkeit haben, noch alle möglichen verschiedenen anderen Services zu nutzen, wo die Integration in SAS vielleicht ein bisschen schwierig war. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, inwiefern das geht. Bestimmte direkte Features bei Databricks nutzen, die mir SAS nicht bietet. Und im Optimalfall geht es dann hinten auch um so Sachen wie Performance, Skalierbarkeit, leicht erhöhen, ohne da das nächstgrößere Lizenzpaket kaufen zu müssen. Wobei ich da auch sagen muss, in vielen Beispielen war das unglaublich performant. Das war gar nicht so leicht, daran zu kommen.
Mit Databricks.
Auf Databricks, oder
Spark, okay.
Ja, kann jetzt auch an meiner Imperfektion liegen, aber war nicht so leicht. Ja.
Nee, ist super spannend zu hören. Ne? Das heißt, letztlich hat man sich nicht zwingend für eine trivial leichtere oder bessere Option entschieden, indem man zu Databricks geht. Ne? Also
genau,
das waren schon komplexe Gründe. Das war jetzt nicht so, das war jetzt nicht grundlegend eine falsche Entscheidung, so klingt das für mich.
Nö, also man war ja einige Jahre lang auf SAS und das war auch erfolgreich, aber dann bricht halt vielleicht irgendwann eine neue Zeit an und man muss sich die Frage stellen, ob man der mit SAS noch begegnen will. Und dann ist es ja auch eine Frage von, also wenn ich dich jetzt einstellen wollen würde und würde dir sagen, wir machen SAS und so sieht die SAS Programming Language aus, oder möchtest du die Sachen machen, die du von Python kennst und die Möglichkeiten, die du damit hast, ist dann auch schwieriger, Leute zu motivieren. Und also die wollen ja auch das Gefühl haben, auf einer zukunftsträchtigen Technologie zu arbeiten und sich weiterzubilden. Ja. Genau.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen mal rein in deinen Sweet Spot. Ne? SAS ist jetzt nicht unbedingt dein Sweet Spot. Das ist halt, du bist kein Experte in SAS und du hast nur dafür gesorgt, dass man von SAS weggeht. Das reicht ja auch. Ne? Das heißt, alles, was bisher gesagt wurde, ist mehr oder weniger, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Halbwissen. Begründetes Halbwissen, wohlgemerkt. In Richtung Databricks gehen wir jetzt mal. Wie lief denn so die Migrationsphase ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also in meinem Kopf würde ich die gliedern in eine initiale Phase, die eigentlich stattgefunden hat, bevor ich auf das Projekt kam. Und das ist die Planung und Vorbereitung, wo man irgendwie sich definiert, was muss eigentlich alles migriert werden? Was sind unsere Meilensteine in Bezug auf die Datentöpfe, die migriert werden müssen? Welche Analytik muss umgezogen werden. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Faltendinge, die nicht mit rübergenommen werden müssen. Irgendwie Pipelines, die einzurichten sind. Und wie viel Zeit veranschlagen wir dafür? Wie viele Ressourcen? Und wie binden wir das ein in unseren aktuellen Live-Betrieb? Also typischerweise sagt man ja nicht, wir sperren jetzt den Laden 2 Jahre zu und machen dann auf, wenn wir auf einem neuen System sind, sondern ich habe konstant Analysen zu liefern, Modelle zu erneuern, zu benutzen. Daten zu verarbeiten, während ich das umziehe. Und dafür muss man das alles organisieren. Ich glaube, da in dieser Phase wird schon sehr, sehr viel gewonnen und verloren, wenn ich es da schaffe, zu einer realistischen und möglichen Schätzung zu kommen. Und ich glaube, was super wichtig ist, ist priorisieren. Weil gerade Alex ist ja auch ein großer Fan des Pareto-Prinzips und die wichtigsten 80%, die sollte man identifizieren und rüberholen, und man kann sich an den restlichen 20% extrem lange aufhalten und die können sehr kompliziert sein, und das willst du nicht am Anfang machen. Mhm. Ja.
Und du bist jetzt gerade im Punkt Planung. Wie lange war das Projekt geplant und wie lange hat es gedauert?
Ich habe da nicht die, also ich habe nicht die genau, ganz genauen Infos, oder ich habe sie zumindest nicht mehr im Kopf. Ich glaube, da wurden ursprünglich mal 1,5 Jahre oder so für veranschlagt, und es hat länger gedauert.
Ein bisschen länger, ja. Sehr gut. Ja, passiert, ne? Ich habe selten ein Migrationsprojekt erlebt, welches komplett im Zeitplan war. Na, also auch ich in meinen vergangenen Projekten, man war eigentlich immer drüber. Und es gibt immer Gründe, warum man drüber fällt. Bei uns waren es oft, man hat irgendeinen Incident, der kam rein, der ist halt erstmal da, der wurde dann überpriorisiert. Du hast eben noch das Alltagsgeschäft. Na, gerade, du musst jetzt eine neue Analyse bauen. Baust du das jetzt noch auf dem alten SAS-System oder schon auf dem neuen fancy Databricks-System? Und dann hast du gegebenenfalls auf einmal eine neue Analyse im SAS-System drin, die vorher nicht in der Planung drin war. Und die musst du dann hinten raus rüber nach Databricks ziehen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Genau. Aber also ich glaube, was halt sehr sinnvoll ist oder so Best Practices, denen man folgen kann. Man kann ja seinen aktuellen Betrieb mal sich anschauen, und man kann sich anschauen, was sind die wichtigsten Analysen, die wir wirklich jede Woche, jeden Monat benutzen. Welche Datentöpfe sind die, wo die zentralen Informationen für uns drinstehen? Und dann hat man ja immer noch irgendwas Außenliegendes. Ja, einmal im halben Jahr will der Vorstand auch das und das wissen. Und ja, wir haben da auch mal so ein Modell gebaut und das läuft manchmal mit, aber wir können auch ohne, und im Zweifelsfall macht das irgendwie Otto per Hand. Genau, und ich glaube, wenn man die identifiziert und die am Anfang rüberzieht, dann hat man auch ein bisschen selber, verschafft man sich wieder mehr Beinfreiheit, weil dann kann ich im Zweifelsfall auch sagen, pass auf, wir schalten das alte System jetzt ab. Wir können auch leben ohne diese letzten Reste, die noch nicht migriert sind. Das kann ich aber nicht machen, wenn da noch ein paar meiner zentralsten, essentiellen Methodiken drauf liegen. Dann verliere ich das. Das heißt, die ganz nach vorne zu schieben und damit anzufangen und die durchzutesten, ich glaube, das ist super wichtig.
Darf ich fragen, wie viele Analysen weggeworfen wurden? Über den Daumen, waren das dann wirklich 20%? Also wegen Pareto oder eher tendenziell weniger? Hast du da ein Gefühl für?
Also mein Gefühl wäre unter 20. Ich habe da aber auch nicht den Gesamtüberblick. Aber ich würde sagen, unter 20% auf jeden Fall. Also wahrscheinlich so, ja, unter 10%. Was wir halt auch gemacht haben, ist, wir haben tatsächlich auch so ein paar Dinge ein bisschen geändert. Also die Frage ist zum Beispiel, was ist eigentlich eine Analyse? Und ist eine Analyse nur quasi wie ein fest definiertes Produkt, ein bestimmtes Modell, was ich trainiere, was ich immer wieder anwende? Oder sind es auch so Fragestellungen, die ich mal ad hoc beantwortet habe, wo ich mir im Zweifelsfall jetzt, also auf Databricks gesprochen, mal mit einem Notebook ein paar Fragen nachgegangen bin, was aber vielleicht interessant und wertvoll ist, was ich irgendwann nochmal benutzen könnte, was aber noch nicht systematisiert ist, was noch nicht quasi Teil deiner Toolbox geworden ist. Und das ist ganz schwer zu zählen, welche es da gab, weil es da nicht so eine Übersicht gab. Und was wir versucht haben, ist, wir haben grundsätzlich versucht, hinterher auch mehr Dinge in so einer modularen Struktur aufzufassen, überhaupt.
Ihr habt halt programmiert, ne?
Genau.
So blöd das klingt. Aber das bringt mich einfach hemmungslos rüber zum nächsten Punkt. Ich meine, du bist ja als Dienstleister unterwegs mit uns hier bei Elio, ne? Und das heißt, du kommst in ein bestehendes Team, oder das war ein bestehendes Team in dem Fall, das war kein reines Endkundenprojekt, so wie wir es manchmal haben, sondern du bist halt gestafft. So, du arbeitest jetzt auf einmal mit 5 fremden Personen zusammen, mehr oder weniger. Ne? Und diese Personen waren in dem Fall ihr Leben lang auf SAS unterwegs. Wie gut hat die Umstellung eigentlich geklappt auf ein neues System? Und das inkludiert dann quasi auch sowas wie vielleicht das erste Mal Umgang mit Microsoft Azure, was genutzt wurde, oder der erste Umgang mit Git oder der erste Umgang mit Databricks. Wie gut hat das funktioniert und welche Herausforderungen hast du da gesehen bei dem Team, mit dem du zusammengearbeitet hast? Oder vielleicht auch bei dir selbst?
Ja, also ich meine, so ein Team ist ja dann doch immer auch recht heterogen und es gab schon, also da war auch ein Tech-Lead, der hatte schon, der kam selber aus der Python-Welt und hatte sich auch vorher mit Databricks beschäftigt und hatte gute Ahnung da, der hat auch so die grundsätzliche Struktur am Anfang definiert, wie damit gearbeitet werden soll und dann hat auch versucht, so Best Practices einzuführen und grundsätzlich ein recht systematisches Denken gehabt.
Ja.
Und es gab einige Leute, die kürzer vielleicht im Unternehmen waren, die auch kamen, die schon bei Vertragsunterschrift wussten, da steht die Migration an und ich komme, weil ich später auf Databricks arbeiten will und auf Azure arbeiten will. Und die mussten dann noch SAS lernen und waren aber quasi qua Studium oder vorheriger Jobs auch eher auf Python unterwegs. Und dann hast du daneben natürlich Leute, die schon länger da sind und die sehr gut auch in SAS sind, die auch sehr wichtig sind, weil sie ein sehr starkes Domänenwissen haben. Und die das aber seit Jahren nur auf SAS machen für die Python-Neues. Also wo es dann am Anfang wirklich, ich glaube, Udemy-Kurse gab, die machen konnten, um Python zu lernen. Und da ist das natürlich hart, weil dann ein bisschen auf dich eine Welt einbrechen kann. Also dann bist du jemand, der eigentlich, also der quasi in dem bestehenden System sehr wichtig ist und quasi auch zum Teil implizites Wissen hat, wofür die Leute zu dir kommen müssen, weil nur du diese Frage auf SAS beantworten kannst.
Ja.
Und auf einmal bist du jemand, der die Programmiersprache nicht kann, der Databricks nicht kann, der on top of Python die PySpark und die Spark-Denkweise noch nicht verinnerlicht hat, für den Git neu ist. Und der, so wie allen anderen, auch dem Daten im neuen Datenmodell zur Verfügung gestellt werden mit ganz neuen Problemen. Und da kann es natürlich sein, dass man manchmal auch einen gewissen Widerwillen hat und sich denkt, meine Güte, warum muss ich vom Meister wieder zum Lehrling werden?
Mhm.
Genau, und ich glaube, da ist dann wieder so ein Consulting-Begriff, Change Management, ganz wichtig, dass man die Leute mitnimmt, die weiterhin wertschätzt für das, was sie schon einbringen und ihnen zeigt, warum es für sie und das Unternehmen trotzdem auch gut ist, ja, auf den neuen Tech-Stack zu gehen.
Und inwieweit warst du, ich sag mal, Programmierer und inwieweit warst du Coach vielleicht ein Stück weit für genau solche Leute?
Genau, also meine Rolle war schon, also primär immer mich mit der neuen Welt zu beschäftigen, zu definieren, wie Dinge da aussehen sollen und die dann auch dahin zu bringen und dann aber auch, ich war ja quasi das freie Radikal, der nicht im Tagesgeschäft ist.
Ja.
Der nicht die, wir brauchen innerhalb dieser Woche auf SAS folgende Antwort, Lösung geben muss. Dafür auch mein SAS-Wissen gar nicht gereicht hätte. Und das heißt, dadurch bist du dann natürlich immer der erste Ansprechpartner. Also zum einen, du verbringst am meisten Zeit auf Databricks, solltest dich da vermutlich am besten auskennen. Und du hast dann auch Zeit, es anderen zu erklären. Dadurch macht man das recht oft, aber dann einfach auf einer persönlichen Ebene, indem man zum einen immer anbietet, dass man da ist, für Fragen zur Verfügung stellt. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben dann so wöchentliche Meetings gehabt, wo ich dann einfach auch immer so ein bisschen so ein Mini-Kurzvortrag gesagt habe, was sind Dinge, die mir neu aufgefallen sind, die wichtig sind. Ja, typischerweise, wenn wir irgendwas von hier nach da migrieren, das und das ist wichtig. Oder ich habe jetzt hier allgemeinen Code geschrieben, den können wir immer für irgendwas benutzen. Und da ein bisschen versuchen, das Wissen zu teilen. Also ich glaube, das ist recht wichtig, dass man da versucht, kommunikativ zu sein. Und lustigerweise wurde mir hinterher auch gesagt, dass das ein Grund war, warum ich auch quasi genommen wurde auf die Stelle, anstatt von jemandem, der vielleicht schon 50 Mal sowas migriert hat, weil ich zum Teil auch selber noch eine Lernkurve auf Databricks hatte und dann recht kommunikativ war und das mitgeteilt habe. Jemand anderes macht es vielleicht einfach und ist still darüber und sagt dann nichts mehr.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Mit Erfahrung verliert man den Blick für das Schwere.
Ja.
Das
wenn du selber mal gegen eine Wand gelaufen bist, sagst du allen anderen, hey, ich habe eine Wand gefunden.
Ja, man ist sehr, sehr schnell, gerade in der Programmierung, desensibilisiert, ne? Für sehr viele Probleme. Und manchmal, ich glaube, das ist ein ziemlich guter und wichtiger Punkt. Manchmal ist es gut, einfach selbst aktiv mitzulernen, damit man die Probleme der anderen nachvollziehen kann, ja. Einfach, ne? Und vielleicht genau. Auch vorbeugen kann.
Ja, und ich glaube, das ist allgemein auch so eine Sache, auch wenn man jetzt Leute hat, für die neuen Techniken neu sind, die in den anderen gut sind, die haben halt noch ein Problem. Dadurch, dass die Experten in dem alten System sind, haben die am wenigsten Zeit, das Neue zu lernen, weil die ganze Zeit im Alten gebraucht werden. Also es ist so eine Sache, die man mitbedenken muss. Wie schaffe ich es, denen den Freiraum zu geben, die neuen Dinge zu lernen?
Waren die, wenn du das sagen möchtest, waren die auch intrinsisch motiviert, auf Databricks zu gehen und zu migrieren? Oder war das eher eine Entscheidung, die von oben kam?
Ich glaube, da gibt es auch wieder große Unterschiede zwischen Leuten. Ich würde sagen, es gab beides. Ne? Also es gab, ich würde schon sagen, ich habe an der einen oder anderen Stelle auch den Vibe wahrgenommen, warum muss ich mir das antun?
Ja.
Ich habe mich doch wohlgefühlt da, wo ich bin. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, ja, macht voll Sinn und ich habe da auch Bock drauf und ich sehe auch die ja, coolen Sachen der neuen Welt.
Mhm. Ja, gut, ist nicht alles schwarz und weiß. Ne? Aber sehr wichtige Punkte im Allgemeinen. Das ist so ein bisschen team-wise gewesen. Gerade das mit der neuen Welt ist natürlich etwas, was man immer bedenken muss. Ich muss gestehen, ich habe es auch schon mal mehr oder weniger am eigenen Leib gespürt, weil am Ende, man ist in etwas dran, man ist in etwas drin, was man sehr gut beherrscht. Und auf einmal wird es einem so ein bisschen weggenommen. Mhm. Genauso ist es. Ne? Und damit muss man, glaube ich, erstmal klarkommen. Das ist sehr, sehr herausfordernd und wahrscheinlich noch wesentlich herausfordernder als die rein technische Migration an sich, ne? Eben genau diese Leute mitzunehmen. Und ich glaube, dafür gibt es keine Patentrezepte. Aber vielleicht, ich finde, wir neigen uns langsam schon dem Ende so ein bisschen. Wir haben über die Teamkultur geredet, wir haben über die Planung geredet. Woran hast du jetzt eigentlich erkannt, dass du mit bestimmten Bausteinen fertig warst? Einfach, wenn sie, also ihr habt jetzt etwas aus dem alten SAS-System rübermigriert, hat es gereicht, einfach zu schauen, ob die alten Ergebnisse und die neuen gleich waren oder gab es da noch mehr Anforderungen als diese?
Es ist tatsächlich was, das habe ich immer, also ich habe mir diese Frage auch oft gestellt und wir haben die dann gemeinsam iterativ immer weiter erweitert. Also wir haben uns überlegt, was ist eine Definition of Done?
Mhm.
Im Prinzip ja Migration einer, nehmen wir Migration einer Analyse oder eines Modells. Und wenn man da so naiv dran geht, fängt man an und sagt, naja, okay, wir haben eben gesagt, es muss das Gleiche rauskommen wie auf dem alten System. Alles cool. Und da konnte man so Sachen machen, wir haben uns dann so repräsentative Datensätze gebaut, haben die rübergezogen und haben dann das auf beiden Systemen getestet, kommt die gleiche KPI raus zum Beispiel. Alles cool, bin ich fertig.
Mhm.
Oder vielleicht nicht. Das erste Offensichtliche ist, oder was heißt offensichtlich, eine Sache, die ich gut finde, ist, wir haben gesagt, wir wollen grundsätzlich, da wir jetzt eh alles neu schreiben und den Code komplett neu schreiben, dann soll der besser werden und der soll schöner werden. Das heißt, wir wollen Code-Guidelines haben. Wir wollen bestimmte Doc-Strings an unseren Methoden haben. Wir wollen Methoden möglichst verallgemeinern und eine gemeinsame Codebase machen. Und wir wollen grundsätzlich einführen, so die Art zu arbeiten gab es vorher noch nicht. Wir machen Code-Reviews und wir machen Pull-Requests, nutzen halt die ganzen Git-Möglichkeiten, um das Wissen auch zu transportieren. Das heißt, wir haben direkt schon mal einen Bus-Factor von 2 anstatt von 1.
Theoretisch.
Im Optimalfall, ja, wenn es gut läuft. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, kleiner Testdatensatz ist so eine Sache, wenn du mit einigen 100 Gigabyte an Daten zu tun hast, in echt, denn wir hatten den Fall, dass Analysen haben funktioniert, innerhalb von einer Minute gleiche Ergebnis auf beiden Systemen. Und dann hieß es, ja, und jetzt mach mal auf den Gesamtjahresdaten.
Mhm.
Und lief nicht, wurde nicht fertig, hat gar nicht funktioniert. Das heißt, performanten PySpark-Code schreiben und gucken, wie definiere ich mir Performance-Tests für meine Analysen, ja, dass ich die auch wirklich in der Zeit durchbekomme, wo das klappt. Das ist nicht so ganz generisch möglich, weil, also jede Analyse ist anders. Ich kann jetzt nicht sagen, jede Analyse muss in 10 Minuten durch sein. Das geht schon mal gar nicht. Ich habe aber Werte aus dem Altsystem. Und wenn irgendwas im Altsystem eine Stunde gedauert hat, will ich nicht, dass es jetzt 15 Stunden dauert. Und ich muss mir halt überlegen, was sind die, ist die typische Datenmenge, auf der ich sowas mache. Also gucke ich auf die Daten von einem halben Jahr, von einem Jahr, wo sollte das drauf passieren? Und das heißt, da muss man wieder mit den Leuten reden. So, was sind die typischen Fragestellungen, die ihr mit diesem Modell, mit dieser Analyse beantwortet? Und dann haben wir im Prinzip immer in der Pull-Request hatten wir so eine Form, Definition of Done, und das konnte dann alles, das Häkchen gesetzt werden. Und da stand dann auch drin Performance und die wurde dann akzeptiert oder nicht akzeptiert. Ist die gut genug? Genau, lass mich mal überlegen, was wir noch gemacht hatten. Wir hatten nämlich noch mehr Punkte.
Vielleicht einmal reingehackt. Man arbeitet, das ist jetzt eine, wahrscheinlich, die Frage ist meiner Unwissenheit in gewissen Data Science-Bereichen geschuldet. Aber ich kann mir vorstellen, dass man Dezimalwerte hat bei Analysen. Und da schleichen sich ja immer wieder Ungenauigkeiten ein. Sei es jetzt durch die Tatsache, dass man mit einem Float arbeitet zum Beispiel, oder die Analyse an sich, was halt oftmals eine Näherungsfunktion ist, ne? Und wo sich die Werte nicht immer exakt gleich nähern, aber vielleicht auf unendlich weite Sicht, was weiß ich. Wie seid ihr damit umgegangen? War das vorhanden?
Tatsächlich ist mir das auch passiert in den Testdaten. Ich bin dann, also in den Testdaten, die wir erstellt haben, habe ich alles auf 3 Nachkommastellen gerundet, um damit zu arbeiten, weil ich vorher gesehen hatte, dass ich hatte, glaube ich, auf Databricks irgendwie eine höhere Precision und die hat sich ein bisschen aufakkumuliert. Und auf einmal, dann war man irgendwie so in der zweiten Nachkommastelle bei irgendwas ein anderer Wert. Man denkt sich so, ist das jetzt systematisch oder waren das irgendwelche Rundungsfehler, die ich da irgendwo unterwegs hatte? Ja. Und das haben wir zumindest in den Testdaten dann gelöst mit einfach am Anfang Runden, den Input-Runden. Genau, auf den anderen Daten ist es nochmal ein ganz anderer Schnack, weil die sich sowieso schon unterschieden haben. Also das war dann halt auch spannend. Die sind in dem Altsystem SAS gab es ursprünglich, glaube ich, auch ein Data Engineering Team in irgendeiner Form. Und die haben schon kuratierte Daten bereitgestellt. Und wir hatten ein neues Data Engineering Team, was selber Daten kuratiert hat, aber auf eine etwas andere Art und auch ein etwas anderes Datenmodell. Oder ein, ja, schon recht deutlich anderes Datenmodell. Und jetzt will ich dieselbe Frage beantworten und kann die auch auf denselben Zeitraum einschränken. Und jetzt sieht es aber ein bisschen anders aus.
Also und wo, andere Input-Daten.
Ja, und wo ist das okay und wo ist das nicht okay? Und da ist es dann wieder viel Domänenwissen, viel mit Leuten sprechen. Und genau, das ist tatsächlich auch der andere Punkt in der Definition of Done, der mir jetzt wieder einfällt. Bei dem speziellen Kunden hier war es so, wir hatten quasi die Developer, die den Code geschrieben haben und Analysen entwickelt haben. Und dann gab es da auch so eine Art Berater, die haben meistens diese fertigen Tools benutzt und haben die dann angewendet auf irgendwelche Fragestellungen und haben das dann weiterverarbeitet. Und die haben selber nicht den Code im Detail verstanden, die haben aber recht gut die Analyse verstanden und die wussten, was soll da rauskommen. Und die hatten Erfahrung davon, diese Analyse schon 20 Mal gemacht zu haben. Und mein Ziel war immer, dass ich am Ende eine Analyse in Python-Files und Klassen geschrieben hatte und definiert hatte. Und dann habe ich ein Template zur Verfügung gestellt, wie die zu benutzen ist in einem Databricks Notebook. Mhm. Und das war mit Markdown möglichst gut erklärt, sodass die quasi nur noch parametrisieren mussten. Ich definiere alle Parameter, die ich nehme und drücke auf Run und dann kriege ich die Outputs in der gewünschten Form. Und die sollten dann auch entsprechend beschriftet und dokumentiert sein. Und das Ziel war immer, dass so ein Template jemand nehmen kann, benutzen kann und kommt damit klar und versteht das. Und kann dann auch quasi schon im Parallelbetrieb Analysen auf beiden Systemen mit beiden kompletten Datentöpfen durchführen und kann da dann immer testen, macht das Sinn? Ich habe bei irgendwas raus, 20 Kunden machen irgendwas, beim anderen kommen 20,5% der Kunden machen das. Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Kann ich mir das erklären? Genau. Ja.
Mit Parallelbetrieb meinst du quasi, dass das alte SAS-System parallel zum neuen Data-System betrieben wurde und dass dann die Leute sich angeschaut haben, was machen eigentlich die beiden Analysen? Ne?
Genau, ja.
Ja, so kann man es machen.
Das also heißt, zum Beispiel, du machst Fraud Detection, hast deine Kartenabwicklung und machst du auf beiden Systemen und dann guckst du dir an, welche Bons werden Fraud detected, welche fehlen, warum fehlen die, warum fehlen die nicht und ist das im Großen und Ganzen das, was ich erwarte.
Das ist dann auch, für mich klingt das nach viel manueller Testarbeit. Ne? Das ist nicht rein generisch, wo du einfach einen Unit-Test schreibst und sagst, assert x gleich y. Ne?
Genau, also das ist quasi, also es geht ja ein bisschen weiter als ein Unit-Test, das ist quasi dieser erste, ich habe einen festen Testdatensatz und da soll das Gleiche rauskommen. Ja. Das Problem ist, der kann nicht immer die Komplexität der ganzen realen Welt abdecken, weil das schaffst du nicht, dir den so auszudenken, dass da all die besonderen Dinge vorkommen, die sonst so in der Welt vorkommen. Und das heißt, du musst irgendwann auf die großen Daten und da musst du dann quasi heuristischer vorgehen im Prüfen.
Ja. Super. Das ist doch mal relativ rund. Vielleicht die abschließende Frage. Wir haben schon viel über Herausforderungen geredet. Was war für dich so die größte Herausforderung an diesem ganzen Migrationsprojekt? Oder worauf kommt es zusammenfassend
an? Also ich meine, eine Sache, über die wir noch nicht so gesprochen haben, ist, also wir haben jetzt ja recht viel über Team gesprochen und um Analytik und Modelle transferieren. Und wir haben jetzt so gestriffen die Daten, dass die auch transferiert werden müssen. Ein Problem ist zum einen, ich muss das in eine zeitliche Reihenfolge bekommen und de facto läuft ja alles parallel irgendwo. Und dann hast du so ein Thema, also dann hast du vielleicht ein Team, das die Daten migriert, eins, was die Analysen migriert und gerade die fehlenden Daten blockieren die Analysen. Und wenn da Änderungen nochmal passieren, wir haben das Datenmodell doch nochmal geändert, irgendeine Tabelle gibt es nicht mehr, die gibt es doch noch und du hast aber vorher schon auf die zugegriffen, musst du alles wieder ändern und musst das anpassen. Und die Sanity-Checks, die du auf deinen Daten machen willst, auch die Sanity-Checks auf deinen Live-Pipelines, die du machen willst und da fällt dir dann auf, irgendwas geht dann doch nicht so, wie wir es geplant hatten, weil da geht irgendwas verloren, wir ändern das und dann drehst du Runden.
Ja.
Und gerade wenn das, also ich glaube, zu einem Grad wird dir das immer passieren, wenn du es aber optimal vorher geplant hättest, so gut wie möglich, würde es dir möglichst wenig passieren, das wäre gut.
Um da reinzuhaken, ich habe so ein bisschen Bücher von Confluent gelesen, die betreiben ja unter anderem Kafka. Und ein Statement dort ist, Fehler sind nicht vermeidbar, Fehler sind erwartbar. Ja, das genau. Heißt, egal wie gut du planst am Ende, du wirst immer in irgendwelche Fehler reinlaufen. Natürlich willst du die Fehlerquote minimieren, aber eigentlich, das was du nicht mal zwingend willst, ist, sie zu minimieren, so wie ich es gerade gesagt habe, sondern du willst möglichst gut mit Fehlern umgehen können und möglichst effizient.
Genau, und im Prinzip, ich glaube, würde das gleiche Team oder die gleichen Teams, die gleiche Migration nochmal machen, würde die vermutlich jetzt auch deutlich schneller nochmal funktionieren, weil man jetzt einfach so ein paar Prinzipien gelernt hat, wie man mit Sachen umgeht, wo man sich Bugboards einrichtet, datenbezogen. Ja, wir haben offensichtlich wurden hier Monitoring, ja, Databricks, LiveSQL, Dashboards jeden Tag, wie viele neue Daten sind reingekommen und darauf eine Outlier Detection. Ist das irgendwie krass weniger als erwartet? Fehlt uns aus einem bestimmten Topf eine bestimmte Information diesmal.
Habt ihr das selbst gebaut, dieses Monitoring?
Ja, also das hatte das ist auch so ein Thema Vernetzung der Teams. Also die Data Engineers hatten das für sich, aber die haben das mit einer reinen Datendenke. Die haben die denken, ich bekomme irgendwo Daten von einer Schnittstelle in XML-Files und ich will, dass all diese Daten am Ende bei mir auch wieder da sind. Fertig. Ja. Genau, ist ja auch so. Und ein Analyst sagt aber, es kann nicht sein, dass da drin irgendwelche Daten mit quasi unlogischen Werten sind. Ja. Und in meinem alten System hatten wir da aber ein Tool, und das hat die kuratiert und da konnte ich eine Analyse genauso auf dieser Spalte machen und jetzt nicht mehr, weil auf einmal habe ich da totale Ausreißer drin. Ein Data Engineer sagt, alles ist da, wenn ich alles, was ankam, irgendwo reingeschrieben habe. Und irgendwer ein Analyst sagt, aber irgendwas ist nicht gekommen. Meine Analyse hat gerade keine Aussagekraft, weil mir fehlen bestimmte Daten. Und das heißt, der will wissen, kommen aus dem jeweiligen Pipeline, kommen da all die Daten, die ich auch erwarte, dass sie kommen.
Und wo war üblicherweise der Fehler? Weißt du das?
Ich glaube, es gab sowohl hier als auch da gleich viele Fehler. Es ist nur eine andere Denke über diese Fehler, also welche Fehler man sucht und die zu reporten und dann jemandem zu benennen, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich dafür,
das ist zu beheben. Der Punkt, worüber ich rede, ne? Weil genau damit werde ich ja teilweise konfrontiert, ne? Dass ich einfach Daten von A nach B schiebe. Sag, ja, ich habe doch meinen Job getan. Ne?
Genau. Aber
ich nehme ja auch nur das, was ich kriege. Von daher hätte mich jetzt mal interessiert, es klingt ja so, als hättet ihr mit einem sehr klassischen Data Engineering Team zusammengearbeitet, die einfach nur euch die Daten geliefert haben aus Quellsystem. Und ich sage mal, sie konnten nicht für die semantische Korrektheit der Daten garantieren.
Genau, und das war, glaube ich, in diesem ganzen Projekt, und das ist ein Beispiel, aber so eine Sache, die nicht immer klar war, wo liegen diese Verantwortlichkeiten? Ja. Weil dann sagen die einen, wir haben unsere Analyse final migriert, auf Testdaten kommt das gleiche raus, und die anderen Daten sind halt, auf Deutsch gesagt, Mist, Pech gehabt. Und die anderen sagen, wir haben aber alles, was über die Pipeline kam, korrekt da reingeschrieben, wir sind auch fertig. Und am Ende sind alle fertig und das Ergebnis ist aber nicht gut. Und wie gehe ich damit um? Und dann quasi mit den anderen dann doch Meetings zu machen, sich das aufzuteilen, vernünftig da ein bisschen auf Augenhöhe miteinander zu sprechen und zu sagen, wer übernimmt was an welcher Stelle. Weil jeder hat ja dann auch wieder seinen definierten Aufgabenbereich und er sagt, ich mache jetzt aber nichts, was da nicht drinsteht. Ich habe genug Stress mit meinen Problemen.
Wenn du, das ist jetzt, geht in ein ganz anderes Thema, ne? Aber wir haben jetzt sehr, sehr klassische Teamaufteilung. Hättest du ein Ende-zu-Ende denkendes Team für effizienter gehalten? Also wenn ihr komplett selbst befähigt worden wärt, euch die Daten aus den Quellsystemen zu holen, beziehungsweise ich weiß nicht, wie weit man da zurückgehen müsste.
Ja, also ich weiß nicht, ob man, also ich glaube, eine Spezialisierung von Teams hat schon auch ihren Sinn, weil Aufgaben komplex und sind und eine Spezialisierung erfordern. Ich glaube aber, so eine komplette Chinese Wall, die ist auch nicht gut, weil ich kann nicht einfach sagen, ich habe irgendwo eine Confluence-Seite und da steht irgendwo drin, was in irgendeiner Spalte sein sollte und fertig und jetzt benutze ich das und es ist mir völlig egal. Also ich habe ein Tool, ich habe meinen Hammer und ich hau da drauf und was passiert, passiert. Sondern ich glaube schon, dass es Sinn macht, Verzahnungen zwischen den Teams herzustellen. Also mein Gedanke war immer, aus jedem Team ein, zwei Leute, die auch bei den anderen reinkommen, plus gemeinsame Reviews, wo man gemeinsam über Dinge spricht und quasi Kommunikationskanäle aufmacht. Ich muss, um eine gute Analytik zu machen und gute Modelle zu bauen, muss ich wissen, was habe ich da für Daten und was ist mit denen passiert. Und ich weiß nicht, wie du das siehst als Data Engineer. Ich finde, ein Data Engineer sollte auch schon ein bisschen den Anspruch haben, die Daten so bereitzustellen, dass der Kunde was damit anfangen kann und nicht sagen kann, ich habe jetzt hier den ganzen Haufen von der Miste von links nach rechts geschoben. Viel Spaß damit.
Ich sage immer Shit in, Shit out. Ja, also da, ja, es kommt natürlich immer auf die Denkweise an. Ne? Je nachdem, wie weit man landunter ist, sage ich mal, kann man für andere, steht man manchmal ein bisschen besser zusammen als in anderen Zeiten, um es mal vielleicht so zu formulieren. Ne? Und gerade so, ja, als Data Scientist solltest du deinem Data Engineer vielleicht auch mal einen Salat ausgeben, damit die Arbeit noch stimmt. Nein, Spaß, aber ja, gerade wenn du so ein klassisches Data Engineering Team hast, hast du ja oft auch den Umstand, dass du verschiedene andere Teams gleichzeitig bespielst und dann die Daten zum Beispiel nicht immer kennst und teilweise mit sehr viel Variation zu kämpfen hast. Da gibt es ja immer sehr individuelle Probleme.
Ich meine, das ist dann eine Frage einfach, wie man da noch Positionen schafft und definiert. Ne? Also ob ich noch irgendwo Data Stewards einbaue, ob ich allgemein da irgendwie Product Owner habe, die eben wirklich das definierte Aufgabengebiet haben, die Qualität der Schnittstellen und die Qualität der Verzahnung zu organisieren. Und weil du ursprünglich fragtest, die Herausforderung, das war so eine Herausforderung und das hat oft dazu geführt, weil wenn das nicht geklärt ist, gibt es beiden Seiten immer die Möglichkeit, verhältnismäßig schnell fertig zu sein. So, ich habe jetzt hier meinen minimalen Test gemacht, der funktioniert, ich bin durch und irgendwer anders sagt, unsere Tests laufen aber auch und dann passiert nichts. Und wenn jetzt aber jemand wirklich das originär als seine Aufgabe sieht, da ranzugehen und zu gucken, wo passiert denn das Problem, weil am Ende muss ja das Gesamtprodukt stimmen. Also ich habe ja auch nichts von schönen Daten durch eine Pipeline, die hinterher keiner benutzt, weil er sie nicht versteht. Und von Analysen mit schlechten Daten habe ich auch nichts.
Das stimmt. David, ich mache an der Stelle einen sehr, sehr harten Cut aus verschiedenen Gründen. Wir sind leicht über der Zeit, mal wieder. Es ist natürlich immer spaßig, mit dir zu sprechen, aber es folgt eine Doppelfolge mehr oder weniger, denn gleich kommt die nächste Aufnahme. Und da sind wir schon ein bisschen spät dran.
Jetzt hast du ja tatsächlich gespoilert, dass du nicht schön regelmäßig jeden Monat aufnimmst, sondern dass du hier in Batches arbeitest.
Mal so, mal so. Ja, das ist jetzt heute auch eine Premiere. Ich versuch's mal. Das hat sich angeboten irgendwie, ne? Die Idee mit SAS nach Databricks, die kam mir einfach aus heiterem Himmel. Und da dachte ich, eigentlich ist das eine Low-Hanging Fruit und dann hängt mir der Alex auch nicht immer so im Nacken. Und frag nach der nächsten Folge, weil die Realität ist ja, sobald er die Folge verkündet, fragt er schon nach der neuen Folge. Das ist ja die Realität, ja. Und dann muss man. Ich vertröste ihn schon regelmäßig. Und so habe ich jetzt mal 5 Wochen Ruhe.
Hast du dir verdient.
Mindestens.
Und die im Sommer. Perfekt.
Ja, er hat nur schon gesagt, wahrscheinlich kommen sie in 2 Tagen Abstand raus, die Folgen. Insofern soll ich es mir nicht zu bequem machen. Aber ich bearbeite ihn da noch.
Die kommen ja erst dann raus, wenn du die fertig geschnittene Folge ihm gibst, ne?
Ja, du sagst es. Du sagst
Ja.
es. Genau. Ja, David, vielen Dank. Und ich sag mal, auf ein paar schöne Schachpartien. Wir haben ein
Genau.
neues Eröffnungsrepertoire, scheint es mir. Vielleicht reden wir wirklich mal über das Schachspielen. Im nächsten Jahr dann, wenn wir beide die 2000er Elo geknackt haben.
Ja. Nächstes Spiel würde ich sagen, 15 Minuten over the board. Mit einem Bier.
Ja,
Alles
machen wir.
klar.
Machen wir. Super. Danke dir und tschüss.
Bis dann.